Ich grüße Sie, Frau Professor Grimm.
Ja, schönen guten Tag.
Die Jugend schaut sich im Internet Pornos an. Das ist ja in Zeiten des Web 2.0 sehr einfach. Und Sie sagen, die Jugend ist dennoch konservativer eingestellt als ältere Menschen. Was meinen Sie damit?
Also erstmal muss man noch differenzieren, nicht die Jugendlichen schauen Pornografie, sondern vorrangig absichtsvoll gezielt schauen männliche Jugendlichen Pornografie, wobei natürlich sowohl Jungs als auch Mädchen unabsichtlich oder zufällig mit Pornografie im Netz in Kontakt kommen. Was klar wurde im Gespräch mit den Jugendlichen über das Thema Pornografie, war, dass sowohl die Mädchen als auch die Jungen ein, ich nenne das, biologistisches Geschlechterrollenmodell vertreten. Was da heißt, Jungs haben Triebe, Mädchen keine. Und man muss sozusagen Mädchen, Jungs oder kann sie einteilen in Schlampe versus cooler Checker. Und damit ist gemeint, dass eigentlich, weil eben Jugendliche Triebe, also männliche Jugendliche Triebe haben, sie auch Pornografie legitim konsumieren dürfen, währenddessen Mädchen sofort also in den Ruf einer sozusagen Schlampe geraten, wenn sie sich ein bisschen sexuell attraktiv und aktiv zeigen.
Und was macht die jungen Leute jetzt konservativer als ältere Menschen?
Also das ist jetzt ein bisschen sehr überspitzt von Ihnen formuliert, dass Sie konservativer sind. Es ist nur so, dass eben dieses Geschlechterrollenmodell eben im Grunde genommen althergebracht ist. Wir haben das im Kontext von Heilige versus Hure ja schon sehr lange und das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, da man ja davon ausgehen kann, dass sowohl Mädchen als auch Jungen auch im Bereich Sexualität und Partnerschaft gleichberechtigt sind. Also nicht die einen dürfen was die anderen nicht dürfen.
Führt denn der Konsum von solchen Internetvideos dazu, dass die jungen Leute mehr Sex auch real praktizieren?
Man muss hier differenzieren. Also gerade die jüngeren Jugendlichen, die noch keine Erfahrungen haben, glauben, sie müssten schon vor dem ersten Mal genau über diese Erfahrungen verfügen. Und was sie ja qua Definition gar nicht haben können. Deshalb schauen sie Pornografie, weil sie das medial sozusagen substituieren wollen. Das führt aber nur dazu, und das ist übrigens eines der Hauptpunkte, die die Jugendlichen selbst benannt haben, dass ein erhöhter sexueller Leistungsdruck entsteht, was natürlich auch dann durchaus psychisch belastend sein kann.
Also nach dem Motto, dort in dem Video, da haben die das so gemacht, also müssen wir das jetzt auch so machen?
Ja, oder Sie sagen ja selbst, warum schaut man überhaupt Pornografie? Ein Motiv war unter anderem, weil man da was lernen kann, weil man da Wissen erhält, sozusagen glaubt dort Realität zu finden und nicht klar ist, dass das natürlich Fiktion ist, was man in der Pornografie findet und dass das mit natürlicher Sexualität gar nichts zu tun hat.
Und das sind ja also negative Folgen, die Sie ansprechen. Kann man da unterscheiden zwischen Jungen und Mädchen auch bei diesen negativen Folgen?
Man kann unterscheiden, wie gesagt, sexueller Leistungsdruck bei den Jungen, was auch mit Dominanzerwartung zu tun hat. Auf der Seite der Mädchen ist auch von Seiten der Expertinnen und Experten, die wir zusätzlich befragt haben, das Thema Perfektionsdruck in Sachen Körperbild und Body Modification ersichtlich geworden.
Die Studie, die Sie gemacht haben, ist ja eine qualitative Studie und keine quantitative, will sagen, Sie haben jetzt nicht einfach nur Statistiken ausgewertet. Was haben Sie ganz genau gemacht? Was war Ihr Laborversuch sozusagen?
Wir haben 10 Fokusgruppen gebildet, das heißt von einerseits Jugendlichen, die zum Teil dann doch kritisch der Pornografie gegenüberstehen, bis hin zu solchen, die das sehr positiv sehen und auch häufig nutzen. Ebenso bei den Mädchen dann von pornotolerierenden bis pornoablehnenden Mädchen oder eben auch Jugendliche, die mit Migrationshintergrund oder vielleicht auch religiösen Einstellungen einen ganz anderen Zugang zur Pornografie haben. Wir haben ja also differenziert und haben dann mit den Jugendlichen Interviews geführt, wo wir eben versucht haben, auch vertiefende Fragen zu stellen.
Wurden dann den Jugendlichen auch irgendwelche Internet-Porno-Filmchens vorgespielt?
Nein, das geht schon rein rechtlich nicht, denn Jugendliche dürfen ja keinen Zugang zu Pornografie bekommen. Und das ist eben auch in dem ganzen Bereich ein Aspekt, der immer wieder berücksichtigt werden muss. In allen anderen Bereichen können sie solche Versuche machen. Im Bereich der Pornografie können sie nur über, in Anführungszeichen, Pornografie reden.
Da bleibt dann automatisch die Frage nach dem, was zu tun ist nach dem Studienergebnis. Sie sagen, ein Verbot ist nicht praktikabel, aber zu locker sollte man das Ganze auch nicht sehen. Ist ja eine gewisse Gratwanderung. Was sollte man denn machen?
Also man sollte meines Erachtens sowas durchaus wie eine medienpädagogische Offensive machen. Das Thema wird im Bereich Schule und diesen ganzen formalen Bildungskontexten tabuisiert oder ignoriert. Auf Seiten der Jugendlichen ist es aber längst angekommen. Und ich glaube, man sollte es deshalb auch im schulischen Kontext mit aufgreifen, allerdings eben nicht direkt im Kontakt mit Lehrern. Da bestehen natürlich berechtigterweise Vorbehalte. Aber man kann Medienpädagogen, Sexualpädagogen an die Schule einladen und einen Raum zur Verfügung stellen, um eben genau diesen Unterschied zwischen Real Life und Pornografie deutlich zu machen.
Aber den Schülern darf es dann in der Schule logischerweise auch nicht vorgeführt werden, weil das ja alles unter 18 nicht erlaubt ist.
Richtig, aber man kann natürlich mit Jugendlichen über Geschlechterrollen sprechen und man kann natürlich sie auch fragen, was sie für Erfahrungen haben. Und man kann auch darauf hinweisen, dass sozusagen das, was in Pornografie zu sehen ist, mit natürlicher Sexualität nichts zu tun hat.
Sie schlagen auch vor, Filtersysteme im Internet zu verbessern. Das stelle ich mir sehr schwer vor. Also diesen ab 18-Button auf diesen einschlägig bekannten Porno-Seiten. Wie soll man da die Filterfunktion verbessern?
Also da ja viele Jugendliche und auch die Jüngeren gesagt haben, dass man unabsichtlich mit solchen Inhalten in Berührung kommt, wäre es eben schon wichtig, gerade bei Kindern solche technischen Schutzvorkehrungen, also Filterprogramme einzurichten. Wir wissen zwar, dass es noch kein perfektes Programm gibt, aber besser ein noch nicht ganz perfektes als gar keines. Das heißt also, hier können die Eltern schon technische Schutzvorkehrungen, Jugendschutzprogramme installieren und damit wird zumindest bei den Jüngeren, die ja völlig überfordert sind, wenn sie sowas sehen, schon mal ein Stück weit geholfen.
Sie haben schon gesagt, dass Sie Verbote gewissermaßen skeptisch sehen. Vor dem Hintergrund, dass wir alle ja wissen, dass gerade das Verbotene reizvoll ist, immer die Frage, wie viel sollte man denn verbieten?
Na gut, also Sie können natürlich bei den älteren Jugendlichen mit Verboten wenig erreichen, aber was Sie machen können, das Gespräch mit den Jugendlichen suchen. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Gerade die Jungs suchen ja auch nach Vorbildern, eben auch, was heißt es, überhaupt Mann zu sein, was heißt es in unserer Gesellschaft, Männlichkeit zu erleben. Und im Großen und Ganzen stellt sich die Frage, inwieweit die Väter hier sozusagen auch Vorbilder sein können, damit eben nicht irgendwann die Pornoindustrie sagt, wie ein Mann zu sein hat. Und ich sage immer, wir können nicht der Pornoindustrie die Erziehung unserer Kinder überlassen.
Sagt die Stuttgarter Medienwissenschaftlerin Professor Petra Grimm zu einer Studie Porno 2.0. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.